Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Nach dem Livestream vom letzten Freitag zur NHL Trade Deadline ist das heute wieder eine normale News- und Update-Ausgabe. Und es ist so, wir haben heute eine Sperre, etwas ungewöhnliche Sperre, nicht wegen eines Vergehens auf dem Eis. Wir haben diverse Jubiläen und ja, Bestleistungen, sowohl persönliche als auch dann in Richtung Team. Wir haben ein paar Spieler, die getauscht wurden, und da fange ich vielleicht mal mit an. Also erstmal ein großes Dankeschön an den Kollegen, der am Freitag da im Livestream war aus Berlin und fleißig Fragen gestellt hat. Da könnt ihr auch gerne wieder Feedback zu geben, also nicht zu den Fragen an sich, sondern einfach zu dem Thema Livestream Fragen direkt. Ich denke, an der einen oder anderen Stelle macht das dann schon Sinn, meiner Meinung nach, und ist für euch vielleicht auch eine bessere Möglichkeit, interaktiv dann auch mit mir zu kommunizieren und direkt eure Fragen zu stellen aus dem Gespräch heraus. Ich kenne das selber manchmal, wenn ich einen Podcast höre, dann denke ich mir, Mensch, ja, da müsstest du jetzt vielleicht mal an der Stelle eine Frage einschicken und dann sich hinzusetzen, dann entweder eine E-Mail zu schreiben, info@sportpassion.de oder @lars_mar bei X oder bei Blue Sky zu suchen oder bei Instagram Sportpassion zu suchen, in eurem Fall dann. Das ist manchmal nicht unbedingt das, was man dann danach noch macht. Und dementsprechend ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, auch mal eine Art Livestream zu machen. Also auch da sehr, sehr gerne an die eben genannten Adressen und Kontakte euer Feedback, ob euch das gefällt. Natürlich wird ein Livestream dann in Zukunft auch nicht unbedingt 2 Stunden dauern, aber in dem Fall war es nun mal so, die Trade Deadline hat vor der Trade Deadline schon jede Menge hergegeben und nach der Trade Deadline natürlich auch. Und ja, was ich sagen muss, was mir ganz gut gefallen hat, war, dass vieles von dem, was ich so ein bisschen abgeleitet hatte, was auch die Gewinner betrifft, was auch die Geschichten drumherum betrifft, von den Kollegen aus Nordamerika an einigen Stellen ähnlich gesehen wurde. Es ist natürlich immer so, dass da auch individuelle Meinungen mit dabei sind, ganz klar. Der ein oder andere sieht einen Verteidiger etwas besser, als ich den dann jetzt gesehen habe, oder einen Stürmer passt für die Kollegen besser in ein Team rein, als ich das gesehen habe. Das ist alles ganz normal, finde ich, und das ist auch etwas, was man an der Stelle dann auch ja, gut findet, wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt. Und auch deswegen nochmal die Bitte, euer Feedback sehr, sehr gerne, weil ihr natürlich nicht immer der Meinung seid, zu dem, was da auf dem Eis oder dann auch bei Trades passiert, was ich gesagt habe. Ich werde nochmal hier kurz die Teams so ein bisschen durchgehen, weil es noch ein paar Geschichten drumherum gab, bevor wir dann auf die News kommen, wobei das auch mit zu den News gehört. Ganz interessant, bei der Colorado Avalanche, da gibt es diverse Gerüchte, Meldungen jetzt zum Beispiel, dass die Avs ja einfach mit Mikko Rantanen relativ nah an einem neuen Vertrag waren und dass es dann nicht wirklich an viel Geld gelegen hat. Da gibt es Zahlen und Stimmen, die sagen, naja, 11,5 Millionen war so das, was die Avs angeboten haben, 11,75 vielleicht. Rantanen wollte ja eigentlich erst mehr haben, aber hat dann irgendwo gesagt, okay, komm, wir könnten das schaffen. Und dann haben sie ihn aber am nächsten Tag getauscht. Und man muss jetzt im Nachhinein sagen, wenn man sich dann anschaut, für was er in Dallas unterschrieben hat, das sind 12 Millionen, natürlich tax-free in Dallas, also etwas anders vom Einkommen her. Ich weiß jetzt nicht, wie die Steuerraten in Colorado sind, kann ich tatsächlich mal googeln parallel dazu. Aber es ist halt einfach so, dass das Gefühl entstand, dass man eigentlich zu einer Einigung hätte kommen können. 4,4% ist die Tax-Rate, sehe ich jetzt. Okay, also wenn das wirklich das Ganze ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist echt erstaunlich, dass sie nicht auf einen Vertrag gekommen sind. Auf der anderen Seite haben die Avs vielleicht irgendwo auch gesagt, okay, das ist unsere Deadline, wir gehen für McKinnon drüber, wir gehen sicherlich für Makada drüber und für Rantanen eben nicht. Und das war die Entscheidung der Colorado Avalanche, die muss man dann auch respektieren. Für Rantanen war es dann so, das hat er dann auch gesagt, er war einfach komplett geschockt. Er hat dann wohl direkt, so hat Swan Brindamore ausgedrückt, in Carolina gesagt, also ich spiele für 4 Teams in dieser Liga und ihr seid nicht unter den 4 Teams, also war es dann eben so, dass Carolina dann handeln musste. Da, Side Fact, die sind dann zum Beispiel an die Toronto Maple Leafs herangetreten und haben gesagt, okay, wir würden Rantanen tauschen gegen Mitch Marner und ein Paket. Da haben dann wiederum die Toronto Maple Leafs gesagt, okay, wir sprechen mal kurz mit Mitch. Das Ganze ist jetzt rausgekommen, was ich eigentlich vollkommen okay finde, weil auch da darf man nicht vergessen, Mitch Marner ist auch Unrestricted Free Agent im Sommer. Das heißt also, auch da ist die Situation, dass Toronto ihn vielleicht verliert, ohne dass es einen Gegenwert gibt. Also ja, an der Stelle kommen jetzt einfach ein paar Details raus rund um diese Trades. Ich muss sagen, es ist natürlich ungewöhnlich, zum Beispiel dann Rantanen im Spiel dann direkt gegen die Edmonton Oilers zu sehen, macht sein erstes Tor auch dann für die Dallas Stars. Das wird vor allem dann jetzt in den Playoffs, wenn sie sich höchstwahrscheinlich gegenüberstehen, die Stars und die Avs, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, übermorgen oder beim übernächsten Spiel, weiß ich gar nicht, kommt Dallas. Nee, am Sonntag kommen wir noch zu beim Game of the Games, bei den Games of the Week. Also, das nehme ich jetzt ein bisschen vorweg. Da spielt dann Dallas, meine ich, in Colorado. Und ja, da sehen sie sich auf jeden Fall wieder und das wird die nächsten Jahre das ein oder andere Wiedersehen geben. 8 Jahre Vertrag in Dallas heißt also viele, viele Spiele dann in der Division gegen die Colorado Avalanche. Ich will mal weitergehen. Dallas, ja, sehr, sehr gutes Team. Bei Brad Marchand in Florida ist genauso. Erstmal in der PK ihn zu sehen mit den Cappy und T-Shirts so ungefähr. Und jetzt Heiko Oldorp hat mir vorhin aus Boston ein paar Videos geschickt. Die Florida Panthers sind natürlich, wie es der Zufall so will, jetzt in Boston. Marchand auf dem Eis. Heiko meinte, der war schon relativ emotional da auf dem Eis. Also ja, das ist eben eine Geschichte, wo man dann sagen muss, sehr, sehr überrascht. Und auch da, wenn ich über Rantanen rede, auch da war es so, dass sie wohl nicht besonders weit auseinander waren. Man hatte sich wohl schon auf einen 3-Jahres-Vertrag geeinigt. Länge war bekannt und dann ging es eben um das Gehalt. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, dass die Bruins dann irgendwann gesagt haben, nee, komm, also das wollen wir dir nicht zahlen. Und wenn ich alles zusammenfasse, es sollte wohl auch keinen Paycard geben für Marchand, sondern er wollte, weiß ich nicht, 7,5 Millionen vielleicht. Das Team wollte ihm halt vielleicht das zahlen, was er im Moment verdient. Und dann ist man nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Bruins vielleicht irgendwo gesagt haben, es wäre auch ein Stück weit besser, wenn wir jetzt diesen Retool on the fly haben wollen, dass wir vielleicht dann auch Marchand abgeben. Das Team gehört jetzt einem Pasternak, einem McAvoy, dann eben auch im Tor einem Swayman. Und ja, da, so ist es eben. Die Boston Bruins haben jetzt ein neues Führungstrio auf dem Eis. Und Marchand, ich will nicht sagen, hätte da gestört, aber vielleicht wollte man da auch einen sauberen Cut haben. Also das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die dann da verständlich ist. Ansonsten, ich gehe mal einmal hier die Teams noch durch. Ja, Ottawa, natürlich auch Cousins macht sein erstes Tor, meine ich, auch für die Ottawa Senators. Da also auch schon sehr, sehr gut angekommen. Aber eben auch sieht man da an der Stelle Brady Tkachuk sehr, sehr emotional rundherum um den Trade, auch jetzt bei den Spielen. Also auch keine Geschichte, die an Spielern spurlos vorbeigeht. Man muss da immer wieder sagen, natürlich, klar, die unterschreiben die Verträge, alles in Ordnung, verdienen viel Geld. Trotzdem sind es Menschen, da sind viele Freundschaften mit dabei und Trade-Deadlines und die Wochen vor der Trade-Deadline, wie sie jetzt da der Fall waren, die zehren schon an den Nerven eben auch von den Spielern, die nicht unbedingt getauscht wurden, sondern von denen, die dann beim Team bleiben, aber eben dann auch Freunde und Mitspieler verlieren. Also das ist auch eine Geschichte, die da nicht so ohne weiteres an den Spielern vorbeigeht. An der einen oder anderen Stelle gab es natürlich auch Ärger bei den Fans und Feedback für die General Manager bei den Teams, wo keine Deals stattfanden. Zum Beispiel sei Vancouver da genannt, wo dann da eben von Patrick Alvin gesagt wurde, dass wenn er den Journalisten verkünden würde, welche Angebote er für Brock Boeser gehabt hätte, dass er da aus dem Raum gehen müsste. Also so ungefähr, dass da keine wirklich hochwertigen Angebote kamen. Auch andere Teams haben so ein bisschen auch Kritik bekommen müssen, dass sie nichts gemacht haben. Detroit sei da zum Beispiel zu nennen. Dann gibt es aber auch Teams wie zum Beispiel Columbus, wo ein Ivan Provorov im Grunde ein Trade-Kandidat war, wo aber vollkommen richtigerweise da auch gesagt wurde dann vom Management, also die spielen so eine gute Saison über ihre Verhältnisse und das ist so eine tolle Story, den kann ich jetzt nicht noch einen Spieler wegnehmen, sondern da müssen wir eben auch zusehen, dass wir da eben dann die beisammenhalten, die wir haben. Und mit denen dann die Playoffs erreichen. Also das sind einfach auch Dinge, die rund um die Trade-Deadline da stattgefunden haben. Dann hatte ich euch am Freitag auch schon angekündigt, dass ich dann nochmal kurz auch auf die Verträge der letzten Woche eingehen werde. Da fange ich jetzt mal an. Am 4. März Jesper Boqvist, der hat für 2 Jahre 1,5 Millionen bei den Florida Panthers verlängert. Ist ein Deal, der vollkommen in Ordnung ist. Center für die 4. Reihe. Und denke ich, da verdoppelt sein Gehalt, also das ist für ihn ein schöner Zahltag dann letzten Endes. Und denke ich auch nichts, was den Florida Panthers da dann in den nächsten Jahren Probleme bereiten könnte. Ein Team, was auch nicht wirklich was gemacht hat, das sind die Montreal Canadiens. Auch an der Stelle muss man sagen, warum auch? Natürlich kannst du Spieler abgeben, ja, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, was hat das dann für einen Effekt, wenn du dann eben da das Problem hast, dass vielleicht das Team richtig in sich zusammenbricht, die letzten Spiele dann auch wieder hoch verliert. Das willst du nicht. Montreal ist in so einer Phase, wo sie nicht mehr ganz im Tanking-Modus sind, sondern eben schon jetzt langsam die Kurve kriegen in Richtung Playoffs. Und deswegen ist es da auch sinnvoll, dass der ein oder andere Spieler da einfach nicht abgegeben wurde. Stattdessen hat man zum Beispiel mit Jake Evans verlängert. Der hat einen 4-Jahres-Vertrag bekommen. Knapp unter 3 Millionen sind das pro Jahr, die er dort bekommen hat. Auch das, denke ich, ein Deal, der vom Preis-Leistungs-Verhältnis her aktuell dann auch in Ordnung ist. Der Utah Hockey Club, der hat auch einige Verträge gemacht. Und zwar Ian Cole bekommt einen Einjahresvertrag über 2,8 Millionen. Alex Kerfoot auch 3 Millionen. Zwei Veteranen, die absolut reinpassen und da auch nichts kaputt machen, sondern wissen, was ihre Rolle ist. Und die Torhüterposition, Karel Vemeka, der hat einen neuen Vertrag bekommen über 5 Jahre, knapp unter 5 Millionen, 4,75 Millionen ist das Gehalt, was er bekommt ab der nächsten Saison. Der war ja auch jemand, der gehandelt wurde, zum Beispiel bei den Oilers. An der Stelle übrigens auch nochmal die Empfehlung, auch mal reinzuhören in den Stammtisch der Kollegen von der OilersNation.de. Die hatten letzte Woche Montag Christoph Fetzer zu Gast und wir sind unter anderem mit Fetzi dann auch auf meine Anmerkungen zum Beispiel zum Thema Torhüterposition eingegangen an der Stelle. Und ja, das fand ich da schon positiv und auch gut, dass sie da eben etwas zu gesagt haben. Vemeka war ja zum Beispiel einer der Kandidaten mit einem John Gibson zusammen, der vielleicht dann jemand gewesen wäre, der bei den Edmonton Oilers hätte landen können. Hätte Fahrradkette, er landet da eben nicht, sondern bleibt in Utah. Und mit den 4 Millionen bewegt er sich in einer Range von Torhütern, die in den letzten Monaten ihre Verträge verlängert haben. Joe DeCourt, nächstes Jahr, erste Jahr vom Vertrag, der ist bei 5 Millionen. Mackenzie Blackwood ist ein bisschen über 5 Millionen. Darcy Kemper, beziehungsweise der hat nicht verlängert, stimmt gar nicht. Logan Thompson, der ist knapp an die 6 Millionen ran im nächsten Jahr. Joseph Woll, eher etwas niedriger vom Gehalt. Also so ein bisschen so Kevin Lankinen, genau, das war derjenige, den ich noch im Hinterkopf hatte. Das sind so die Torhüter, die im nächsten Jahr alle in den ersten Vertrag, in das erste Jahr ihres neuen Vertrags reingehen. Und das ist so das Gehalt, ich sag jetzt mal grob, zwischen 4 bis 6 Millionen. Das ist so der Hauptteil der Torhüter in der NHL. Danach geht es dann schon in die Elite rein. John Gibson ist da so ein bisschen der Bridge-Player. Dann kommt eben den UC Saros, Ullmark und so weiter, die vorne alle dann deutlich über 7 Millionen und mehr verdienen. Aber Vemeka hat sich die letzten Jahre dann auch diesen Vertrag verdient, ist aktuell 28 Jahre alt, 5 Jahre. Das ist das beste Torhüteralter, in dem Fall also auch ein guter Vertrag, den der Utah Hockey Club da abgeschlossen hat. Dann zwei Deals für Spieler, die jetzt nicht unbedingt zur ersten Kategorie gehören und auch eher so ein bisschen in die Gruppe fallen von Spielern, die ja auch mal nicht nur mit Toren und Pässen auf sich aufmerksam machen, sondern auch mit anderen Aktionen. Matthew Olivier ist da zu nennen von den Columbus Blue Jackets, kriegt einen 6-Jahres-Vertrag, das ist schon ein relativ langer Vertrag, allerdings eben 3 Millionen pro Saison. Und da muss man auch sagen, das ist jetzt auch ein Deal, der aufgrund des steigenden Salary Caps einfach dem Team dann auch in Zukunft nicht wehtun wird. Die 3 Millionen sind in 3-4 Jahren ein kleiner Bruchteil des Salary Caps. Er ist jemand, der hat sich richtig reingearbeitet, ist nicht mehr nur jemand, der die Fäuste sprechen lässt, sondern in dieser Saison natürlich eine super Saison fürs Team. Insgesamt 15 Tore, 25 Punkte. Das ist bei den Toren Bestwerte pro Saison verdreifacht. Bei den Punkten ist er auch dabei, den Bestwert zu verdoppeln. Also wunderbar, wie er sich da eingearbeitet hat bei den Columbus Blue Jackets und eben auch eine etwas andere Rolle bekommen hat. Ich will es jetzt nicht ganz mit einem Tom Wilson vergleichen, der im Moment dann an die 30 Tore kratzt, aber trotzdem ist das schon sehr, sehr gut, wie Olivier da aufgeblüht ist bei den Columbus Blue Jackets. Und der andere ist bei den Buffalo Sabres Jordan Greenway, ein Stück älter, meine ich, hat jetzt auch einen Vertrag unterschrieben, Der geht dann über 2 Jahre und 4 Millionen pro Jahr. Auch da wieder, das ist ein Deal, der, glaube ich, ohne den Salary Cap Space, der in den nächsten Jahren kommt, eher wieder bei 3 Millionen gewesen wäre, die er aktuell verdient. Für ihn da auch nochmal ein schöner Zahltag. Und ja, auch das eben ein Spieler, der mehr bringt als nur das, was eben auf einem Scoresheet zu sehen ist. Auch viel Physis mit dabei. Und ja, da auch ein verständlicher Deal aus seiner Sicht und fürs Team auch einen Vertrag, der Sinn macht. Uhu Vaakanainen, der hat seinen oder hat einen neuen Vertrag unterschrieben ab dem Sommer für 2 Jahre bei den New York Rangers. Verteidiger, größerer Spieler, physisch auch jemand, der da dann 1,5 Millionen verdient fürs dritte Verteidigerpaar. Ja, machst du nicht viel falsch. Jonathan Kovacevic bei den New Jersey Devils, auch ein Verteidiger, auch sehr groß. Der hat jetzt seinen ersten, würde ich sagen, richtig größer dotierten Vertrag unterschrieben. Ist jetzt schon seit 4 Jahren in der NHL, immer knapp über 750.000 verdient an Gehalt. Und jetzt geht's richtig los, hat mit seinen Leistungen sich sehr viel Geld und einen langen Vertrag verdient, 5 Jahre lang 4 Millionen. Und das ist etwas, wo die New Jersey Devils ihm belohnen für das, was er jetzt in dieser Saison dort gezeigt hat. Und ja, könnte man vielleicht ein bisschen drüber diskutieren, ob das ein kleines Stück zu hoch ist, ob das etwas ist, wo man vielleicht auch mit etwas unter 4 Millionen, 3 bis 4 Millionen hätte landen können. Ja, aber wie gesagt, auch da wieder Salary Cap Space steigt. Das macht Sinn. Dann Jason Zucker, auch gehandelt als Tauschkandidat von den Buffalo Sabres. Die geben ihn aber nicht ab. Ja, was ist das für ein Signal? Weiß ich auch nicht so ganz. Ist natürlich ein NHL-Spieler, hat viel Erfahrung. War auch jemand, der in den letzten Jahren immer mal wieder zwischen verschiedensten Vereinen gewandert ist. War ja lange in Minnesota, dann in Pittsburgh und jetzt Arizona, Nashville und Buffalo in den vergangenen 4 Spielzeiten, 4 verschiedene Teams dann letzten Endes. Und er ist in dieser Saison wieder nah dran an dem, was er bei den Penguins geschafft hat. 18 Tore, 44 Punkte. Pittsburgh waren es damals 27 Tore und 48 Punkte. Hat natürlich auch schon mal bessere Zeiten gehabt. Bei Minnesota schon mal über 30 Tore und über 60 Punkte gemacht. Da ist er natürlich jetzt schon lange von weg. Aber er hat auch jetzt sich wieder ein ordentliches Gehalt verdient bei den Buffalo Sabres und die behalten ihn, weil sie eben einfach auch mal Veteranen haben müssen und den Kader nicht nur mit Spielern zwischen, sage ich jetzt mal, 20 und 26 vollstellen können, sondern da auch etwas ältere Spieler haben müssen und er bekommt knapp unter 5 Millionen, 4,75 für die nächsten beiden Jahre. Das ist auch ein Deal, da sage ich mal, auch im Hinterkopf, den kannst du vielleicht in 2 Jahren dann, weiß nicht, ob nächstes Jahr, aber vielleicht in 2 Jahren zu einer Trade-Deadline dann auch nochmal abgeben zu einem Team, was da eine Verstärkung braucht. Dann kommen die beiden großen Verträge der Dallas Stars, Wyatt Johnston für 5 Jahre, 8,4 Millionen pro Saison. Das ist ein ordentlicher Zahltag für jemanden, der 21 Jahre alt ist, aber eben auch schon gezeigt hat, dass er sehr, sehr gute Leistungen bringen kann. Ich meine, braucht man sich ja nur mal angucken, die Zahlen der letzten Jahre, 24 Tore in der Rookie-Saison, 32 und 65 Punkte im letzten Jahr, die Saison auch schon wieder 24 Tore, also es könnte genau wieder so eine ähnliche Spielzeit werden wie im letzten Jahr, was die Tore betrifft. Bei den Punkten hat er schon fast den Bestwert aus der Vorsaison eingestellt, also jemand, der sich sehr gut, extrem gut entwickelt hat. Corsi-Wert ist nach unten gegangen, weiß ich aber auch nicht, ob das jetzt vielleicht auch ein bisschen an seinen Reihenkollegen mit dran hängt. Auf jeden Fall ein Spieler, der zu einem Superstar werden kann. Das ist einer, wo ich demnächst, also in diesem Vertrag erwarte, dass er mal die 40 Tore ankratzt, vielleicht sogar überschreitet und dass er dann auch ein Punkt pro Spiel Player wird und vielleicht dann auch mal die 80, 90 Punkte dann, je nachdem wie viel er auch spielt, dort kratzen könnte. Also Wyatt Johnston wird zum Kern der Dallas Stars gehören in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall über die Saison hinaus. Und vielleicht auch länger, und apropos auch länger, 8 Jahre bleibt bei den Dallas Stars, schon lange drüber geredet. Mikko Rantanen, 12 Millionen bekommt er pro Saison in den 8 Jahren. Nur an der Stelle nochmal eins gesagt, man kann natürlich jetzt auch drüber diskutieren, ob Colorado ihm hätte mehr zahlen müssen. Im Prinzip war es so, dass an der Stelle dann jetzt drei verschiedene General Manager gesagt haben, er verdient nicht mehr als dann ungefähr 12 Millionen, nämlich der in Colorado, in Carolina und dann auch letzten Endes bei den Dallas Stars. Also von daher muss man eben auch sagen, er ist, glaube ich, auch vom Marktwert da eingeordnet, wo er hingehört. Allerdings werden sich natürlich Teams wie Chicago zum Beispiel ärgern, denn die hätten ihm wahrscheinlich mit Kusshand eher 14 Millionen gegeben und gesagt, komm, wurscht, Hauptsache wir haben mal jemanden, der auf einem ähnlichen Niveau ist wie Connor Bedard. Also das ist noch etwas, wo sich sicherlich das eine oder andere Team ärgert, dass Rantanen nicht auf dem freien Markt gelandet ist. Und dann noch als letzten Deal, den ich hier mit reinnehme, Jonathan Quick verlängert für eine weitere Saison bei den New York Rangers. Solider Backup, 1,5 Millionen, machst du überhaupt nichts falsch. Der weiß, was er in New York für eine Rolle hat und die erfüllt er sehr, sehr gut dort. Und dementsprechend kann er jetzt am Rekord für die amerikanischen Torhüter weiter bauen, was dort die Siege betrifft, Jonathan Quick. Dann gibt es noch Nachrichten. Wieder aus Utah, und zwar hat Connor Ingram sich in das NHLPA Player Assistant Program begeben und lässt sich dort eben behandeln. Und es ist so gewesen, dass bei Connor Ingram die Mama, meine ich, an Brustkrebs gestorben ist vor relativ kurzer Zeit, und er hat dann auch eine Nachricht rausgeschickt, wo er dann eben am Ende schreibt, er wird zurückkommen. Da können wir ihm nur alles Gute wünschen an der Stelle und hoffen, dass da eben dieses Player Assistant Program ihm auch wirklich, wirklich weiterhelfen kann. An der Stelle von Don bei Blue Sky der Kommentar und die Frage, warum gibt es so ein Programm eigentlich nicht in anderen Ligen? Es wird ja doch erstaunlich oft genutzt und ähnliche Themen gibt es ja überall. Ich finde das ein tatsächlich sehr gutes und wichtiges Instrument. Ich muss sagen, ich habe leider noch nicht viel Zeit gehabt, da zu recherchieren. Ich wüsste aktuell auch nicht, ob es sowas gibt. Was ich weiß, ist, dass zum Beispiel die NBA für Spieler, die ihre Karriere beendet haben, ein Programm haben, wo die dann finanziell unterstützt werden, wenn sie eben aufgrund ihrer Position und ihrer Rolle nicht so viel Geld verdient haben, beziehungsweise teilweise, glaube ich, auch bei Spielern, die einfach in dem Sinne alles verbraten haben, was dann da an Kohle über den Tisch gegangen ist. Aber ob es so ein Programm wie das Programm, der gemeinsame Programm der NHL und NHLPA, das Player Assistance Program gibt, das weiß ich tatsächlich aktuell nicht. Werde ich aber versuchen, für eine der nächsten Sendungen dann auch rauszufinden. Ja, und dann schlug eine Nachricht so ein bisschen ein wie eine kleine Bombe, und zwar die Nachricht, dass Aaron Ekblad gesperrt wurde. Und zwar nicht, weil er irgendeinen bösartigen Check hatte, sondern weil er gegen das Performance Enhancement Drugs Programm verstoßen hat, beziehungsweise gegen die Regeln verstoßen hat. Es gibt eine Liste an Substanzen, die NHL-Spieler nicht einnehmen dürfen, und Aaron Ekblad hatte einige Verletzungen in dieser Saison, hat versucht, sich da möglichst schnell auch wieder dann fit zu machen fürs Team, und hat, so wie sich auch die Nachricht dann von ihm liest, unwissentlich dort einfach eine Substanz eingenommen, die gegen diese Regelung verstößt. Und er hat selber noch ein Statement gemacht, er hat gesagt, die Neuigkeit, dass ich gegen einen zufälligen und dann auch zufällig einfach und regelmäßig wahrscheinlich ausgeführten Test, Drogentest, beziehungsweise ist ja jetzt kein, nicht nur Drogen, also da ist das Problem, Drugs im Amerikanischen sind eben auch Drogen und Medikamente, also es ist ein Drogen- und Medikamententest, um das aufs Deutsche zu übersetzen, gegen den er verstoßen hat, das hat ihn selber schockiert, und er hat dann in seinem Statement gesagt, er hat einen Fehler gemacht, er hat etwas genommen, was ihm helfen sollte, sich von Verletzungen zu erholen, und er hat vorher nicht gecheckt mit dem medizinischen Personal der Florida Panthers oder aber auch mit seinem eigenen Personal, mit seinem eigenen Coach, vielleicht auch persönlichen Trainer, ob er damit gegen die Regelungen verstoßen würde, und damit hat er eben seine Teamkameraden, die Organisation der Panthers und die Fans enttäuscht, und das tut ihm sehr, sehr leid, und er wird die volle Verantwortung dafür übernehmen, muss er auch, bleibt ihm in dem Fall nichts anderes übrig. Das finde ich übrigens teilweise immer interessant, dass es so typisch amerikanisch ist, ja, ich übernehme die volle Verantwortung, ja, wenn nicht, dann nicht, also die 20 Spiele bist du trotzdem gesperrt. Ja, und die Sperre ist automatisch. Der letzte, dem das passiert ist, war Nate Schmidt 2018 bei den Vegas Golden Knights. Der hat dort eben auch gegen diese Regelung verstoßen Und vorher war Sean Horkoft zum Beispiel jemand, der auch gegen diese Regelung verstoßen hat. Ich hatte dann auch bei meinem Post, ich glaube bei Instagram, Doping quasi wegen Dopings ein bisschen in Klammern gesetzt, das ganze Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß aktuell auch nicht, ob zum Beispiel auch Drogen darunter fallen würden, ob das auch ein Punkt ist, wo automatisch dann 20 Spiele Sperre kommen. Das kann ich so aktuell nicht sagen. Auch das kann ich nochmal recherchieren. In dem Fall von Aaron Ekblad waren es aber eben wohl dann medizinische Hilfsmittel, wo er eine Grenze überschritten hat anscheinend und dementsprechend jetzt automatisch 20 Spiele gesperrt wird. Da die Panthers zu dem Zeitpunkt nur 18 Saisonspiele übrig hatten, ist es automatisch so, dass die 2 Spiele Sperre danach für die Playoffs gelten und es ist nicht so, dass die dann irgendwie im nächsten Jahr für die reguläre Saison gelten, sondern das ist automatisch und da kann er auch nichts gegen machen. Gibt auch in dem Fall keine Möglichkeit, zum Beispiel dann bei Gary Bettman da eine Reduzierung der Sperre zu fordern, wie das ja zum Beispiel bei normalen Sperren dann ab 6 Spiele Sperre auch der Fall ist. So, dann schaue ich mal. Ich glaube, das waren so die Neuigkeiten aus dem Bereich. Dann, Alex Ovechkin ist weiter auf der Jagd nach dem Tore-Rekord, nach dem ewigen Tore-Rekord der NHL. Und er ist nur noch 8 Tore hinter Wayne Gretzky und 9 Tore dahinter, der alleinige Rekordhalter zu sein. Hat ein Empty-Net-Goal erzielt und das war gleichzeitig der 1600. Punkt. Und damit ist er der 11. Spieler in der Geschichte der NHL, der 1600 Punkte erreicht hat. Der nächste, den er erreichen könnte, das ist Joe Sakic. Der hat 41 Punkte mehr aktuell. Und der wurde in der Saison auch schon von Sidney Crosby überholt. Also Alex Ovechkin auf dem besten Weg, auch da Crosby zu folgen. Bei den Punkten ist er ein bisschen hinterher. Bei den Toren ist er fast ganz, ganz vorne in der ewigen NHL-Bestenliste. Dann gab es einen weiteren Meilenstein. Den hat Nathan MacKinnon erreicht. Der war der 100. Spieler in der Geschichte der NHL, der 1000 Punkte erreicht hat. Und das, nachdem er frisch für die Vorwoche zum ersten Star der NHL ernannt wurde. 3 Spiele hatten die Avs, 9 Punkte, 4 Tore hatte Nathan MacKinnon in diesen 3 Partien. Steven Stamkos war der 2. Star, der hatte in 3 Partien 8 Punkte und 4 Tore. Und Tom Wilson, der hatte in 4 Spielen, die die Washington Capitals alle gewonnen haben, 7 Punkte und dabei auch 3 Tore. Also auch da sieht man eben, Tom Wilson habe ich vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, der ist jemand, der sehr gut auch in dieser Saison spielt, zusammen mit Alex Ovechkin da die Tore für die Washington Capitals erzielt, wobei sie eigentlich alle durch die Bank treffen. Also sehr, sehr viele Spieler bei den Washington Capitals, die auch ordentlich treffen in dieser Saison. Und da schauen wir mal, wie sie das dann in die Playoffs rüber retten können. Ich will einfach mal spaßhalber kurz gucken bei den Statistiken der Washington Capitals, was da aktuell die Zahlen sind, wenn wir auf die Tore schauen. An Nummer 1 Ovechkin 33, Wilson 29, Alexei Protas, der hat gerade einen Hattrick gemacht, 28, Connor McMichael 23 und Dylan Strome 20. Das sind dann an der Stelle schon 5 Spieler mit 20 oder mehr Toren, Ovechkin dabei sogar bei 30, dazu noch 4 weitere, die zweistellig gescored haben, also das ist zu dem Zeitpunkt der Saison schon sehr, sehr gut, die Washington Capitals da sehr gut unterwegs in dieser Saison, nicht eindimensional, Ovechkin macht da viel, aber er hat zum Beispiel auch, und das muss man auch sagen, das ist dann auch aller Ehren wert, dass er dann zum Ende der Partie jetzt gegen die Anaheim Ducks lieber Protas da den Hattrick auflegt, anstatt dann selber nochmal zu versuchen, das Empty-Net-Goal zu erzielen. Also das ist auch eine Seite von Alex Ovechkin, die man vielleicht nicht so oft sieht. Das waren meine Notizen bis hierhin und dann habe ich noch für euch die 3 Spiele der Woche, die Games of the Week. Und bei den Games of the Week, da geht es bei mir los. Am Freitagmorgen um 0 Uhr sind die Vegas Golden Knights zu Gast bei den Columbus Blue Jackets. Vegas vorne in der Pacific Division, Blue Jackets ein Team, was dick und fett im Playoff-Rennen ist. Und das auch vielleicht nochmal so eine kleine Standortbestimmung auch mal gegen ein Team aus der Western Conference für die Blue Jackets. Denke ich, könnte eine sehr interessante Partie werden. Und dann habe ich 2 Spiele für euch am Sonntag, die auch sehr interessant werden, glaube ich. Zum einen das Battle of Ontario um 0 Uhr Sonntagmorgen, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ottawa zu Gast bei den Toronto Maple Leafs. Und dann am Sonntagabend, aus meiner Sicht ist das dann Must-See-TV, die Dallas Stars mit Mikko Rantanen zu Gast in Denver bei der Colorado Avalanche um 20.30 Uhr. Und wenn ich den Sendeplan richtig gesehen habe, ist es nicht auf Sky zu sehen, sondern da müsst ihr dann Original NHL TV schauen, ist aber vorbehaltlich Änderungen, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, warum Sky das vielleicht nicht ausgewählt hat, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es zur Auswahl stand. Sky hat am Samstag zwei Spiele, die sie senden, also von daher am Sonntagabend 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Dallas Stars bei der Colorado Avalanche. Nochmal die beiden anderen Spiele vorher, Freitagmorgen 0 Uhr Vegas in Columbus, wird sehr interessant, und wenn ihr am Sonntag, von Samstag auf Sonntag, wach seit 0 Uhr, Ottawa in Toronto und dann eben Sonntagabend 20.30 Uhr, Dallas in Colorado. Ja, und ich glaube, damit soll es das für heute auch gut gewesen sein. Es sind diesmal keine zwei Stunden wie bei der Live-Show, beim Livestream zur Trade-Deadline. Trotzdem sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.